Ja, herzlich willkommen zu unserer Sitzung, und zwar vom 11.05.2020, besondere Rechtsfälle. Ich möchte mit Ihnen besondere Rechtsfälle besprechen, und zwar auf Grundlage von Artikel 7 Absatz 3. Wir haben ja schon festgehalten, dass ordentliches Unterrichtsfach oder Lehrfach bedeutet, dass es 2 Stunden regulär in der Woche sind, dass die Schülerinnen und Schüler auch Schulbücher haben, dass es Schulbücher gibt, Lehrbücher. Es soll nicht nur an den Randstunden stattfinden, das Fach Religionsunterricht. Das ist versetzungsrelevant, und die Lehrkräfte selber haben die staatliche und die kirchliche Lehrbefähigung. Das ist auch sehr wichtig. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts und Übereinstimmung mit Grundsätzen der Religionsgemeinschaften bedeutet, dass wir konfessionellen Religionsunterricht haben. Über konfessionelle Kooperativen reden wir noch, aber erstmal haben wir konfessionellen Religionsunterricht. Dies bedeutet ja auch, dass seit einigen Jahren auch islamischer Religionsunterricht stattfinden darf. Und wir haben den Schutz, dass keiner verpflichtet werden darf, verpflichtet werden kann, Religionsunterricht zu erteilen. Das ist wirklich ein ganz besonderer Schutz, den wir im Grundgesetz also einmalig für ein Fach haben. Was ich sehr spannend finde, ist, dass wenn wir auf die juristischen Grundlagen noch einmal eingehen, dass die Invocatio Dei, also die Anrufung Gottes, in einigen Landesverfassungen, ich sage mal, noch verankert ist und auch immer noch betont wird, was ja auch gut zu Artikel 7 Absatz 3 passt, der einen Schutz des Religionsunterrichts bedeutet. Zum Beispiel in einigen Bundesländern gibt es in der Landesverfassung diese Anrufung Gottes, das heißt irgendeine Form des Gottesbezugs in der Verfassung. Das heißt, die Verfassung mit dem Namen Gottes erlassen. In Niedersachsen heißt es zum Beispiel auch im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und dem Menschen. Eine Besonderheit ist auch, was das Fach Religionsunterricht hat, beziehungsweise die Religionsausübung, die Sie auch in den letzten Wochen sicherlich oft gehört haben, die positive und negative Religionsfreiheit. Hier bitte ich Sie einfach auch vielleicht jetzt an dieser Stelle einmal zu stoppen und sich die Seiten 8 und 9 vom Skript einmal durchzulesen und dann gerne weiterzuhören, was ich dazu Ihnen noch erläutern möchte. Also Seite 8 und 9, da finden Sie auf jeden Fall zur positiven und negativen Religionsfreiheit und zum Skript noch weiter einige Vorgaben. Wenn Sie das gelesen haben, ich hoffe, Sie haben sich das selber einmal angeschaut, dann wird Ihnen aufgefallen sein, dass die positive Religionsfreiheit bedeutet ungestörte Religionsausübung, aktive Glaubensbetätigung, insbesondere wie das Bundesverfassungsgericht 1975 dazu entstehen hat. Es ist ein Grundrecht der Eltern bzw. der Schülerinnen und Schüler. Sie haben ja mitbekommen, dass die Kirchen da auch jetzt sehr vehement auch gegen oder das auch eingefordert haben. Auf der anderen Seite haben wir die negative Religionsfreiheit. Das heißt, niemand darf gezwungen werden, Religionsunterricht daran teilzunehmen. Die Abmeldung ist jederzeit möglich. Sie haben das bestimmt auch schon mal gehört, dass man unter 12 Jahren sich vom Religionsunterricht abmelden darf. Mit Erlaubnis der Eltern ab 12 Jahren darf man sich alleine ohne Angabe der Gründe vom Religionsunterricht abmelden. Wenn Sie einen Fall kennen, das habe ich auch schon öfter gehört, dass man eine einseitige Begründung schreiben muss und bei der Schulleitung vorlegen, um sich vom Religionsunterricht abzumelden, ist dies in der Grauzone, darf rechtlich eigentlich nicht möglich sein. Ihnen ist vielleicht auch aufgefallen, wenn Sie sich das angeschaut haben, dass auch die positive und die negative Religionsfreiheit auch wiederum in Spannung zueinander stehen. Denn ich versuche das mal an einem Beispiel zu verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, die Eltern einer Schule fordern ein, so ab jetzt soll kein Schulgottesdienst mehr stattfinden, denn das würde ja unbedingt bedeuten, dass wir konfessionell christlich geprägt werden. Und wir möchten ja nicht dazu gezwungen werden. Also die Eltern würden sich auf die negative Religionsfreiheit beziehen. Und das wäre ja ganz spannend, auch mal zu überlegen, dürften das die Eltern? Dürften die einfach verlangen, es soll kein Schulgottesdienst mehr stattfinden? Und da finde ich sehr spannend, dass wir diesen Schutz haben in unserem Grundgesetz. Denn der Schutz bedeutet ja, der Schulgottesdienst muss weiter erteilt werden. Er muss ja nicht zwanghaft erteilt werden, dass alle daran teilnehmen müssen. Das heißt, Religionsunterricht, die positive Religionsfreiheit bedeutet, es darf eine ungestörte Religionsausübung stattfinden, auch im Rahmen der staatlichen Schule, aber es darf keiner dazu gezwungen werden. Die Schule muss dann wiederum, Sie erinnern sich, staatliches Aufsichtsrecht, die Aufsicht auch dazu stellen für die Schülerinnen und Schüler, die dann nicht am Religionsunterricht teilnehmen möchten. Also nicht, dass sie dann einfach nur in der Schule rumgammeln, sage ich jetzt mal, und Hausaufgaben machen, sondern da sollte auch kein Fachunterricht, aber es sollte eine Aufsicht auch da sein. Das heißt, Eltern können das nicht einfach so fördern. Es gibt kein Grundrecht, dass man in der Schule keinen Kontakt mit Religion hat. Also das ist damit nicht gemeint. Aber es muss, das heißt, die positive Religionsfreiheit muss gewährt werden, dass zum Beispiel ein Schulgottesdienst stattfindet. Aber wiederum muss jederzeit die Möglichkeit gegeben werden, den Schülerinnen und Schülern, dass sie sich abmelden. Ausnahmen sind, kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie auf privaten Schulen sind, waren oder schon mal da hospitiert haben. Da gibt es, es ist ganz anders nochmal, da wird im Aufnahmevertrag das anders geregelt. Da sind Schülerinnen und Schüler dazu verpflichtet, an dem Schulgottesdienst zum Beispiel teilzunehmen. Das war zur positiven und negativen Religionsfreiheit. Und wenn Sie sich die Seiten 8 und 9 durchgelesen haben, dann wird Ihnen aufgefallen sein, dass wir mit der sogenannten Bremer Klausel in Artikel 141 im Skript Seite 9 haben wir eine Ausnahmeregelung. Das heißt, Artikel 7 Absatz 3 findet keine Anwendung in einem Lande, in dem ab 1. Januar 1949 eine andere landesrechtliche Verfassung galt. Sie merken, dass der Föderalismus der Bundesländer also schon wirklich immer sehr problematisch war. Und hier sehen Sie das ganz besonders jetzt. Berlin, Brandenburg und Bremen haben eigene Formen des Religionsunterrichts, die ich Ihnen gleich in Kürze vorstelle, weil sie schon zur Zeit der Grundgesetzgründung oder der Verfassung des Grundgesetzes in 1949 eine eigene landesrechtliche Verfassung hatten. Und so gibt es in Bremen zum Beispiel, vielleicht haben Sie schon mal von dem Bremer Schulstreit 1905 gehört, total spannend, aber das machen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Da gibt es die allgemeinbildenden öffentlichen Schulen, die hatten lange Zeit den bekenntnismäßig nicht gebundenen Unterricht in biblischer Geschichte auf allgemeinchristlicher Grundlage. Und in Sekundarstufe 1 und 2 heißt das seit 2005 Religionskunde. Also das, was wo Reischle sagen würde, das ist Religionsgeschichte, Religionskunde, lediglich die Außenperspektive. Sie merken, da greift das nicht mehr, dass er konfessionsgebunden ist, ne, in Bremen. In Berlin ebenso nicht. In Berlin wird der Religionsunterricht als Wahlfach angeboten, eher als AG, ist nicht versetzungsrelevant. Die Note steht nicht im Zeugnis, sondern auf einem Beiblatt. Das Fach wird nicht gemeinsam von Staat und Kirche verantwortet, sondern allein von der Kirche, hat einen niedrigen, eine niedrige Relevanz an der Schule und auch Beliebtheitsgrad ist nicht gerade sehr hoch. Und Ethik gibt es noch als Pflichtfach und zusätzlich freidenkerischer Lebenskunde, Unterricht, islamischen, jüdischen, buddhistischen und so weiter. In Brandenburg gibt es, in der DDR gab es ja die Christenlehre, zum Beispiel haben Sie bestimmt schon mal von gehört. Und dann gibt es Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde als Modellversuch Anfang der 1990er Jahre. Genau. Jetzt, es gibt weitere rechtliche Unterschiede in den Bundesländern, nicht nur bei denen, die vor 1949 eine eigene landesrechtliche Verfassung hatten, sondern in Hamburg konnte ein Religionsunterricht für alle gegründet werden, weil es dort so viele verschiedene Konfessionen und Religionen und Weltanschauungen gibt. Und in den neuen Bundesländern ist das Fach Ethik auf jeden Fall sehr en vogue. Und das andere habe ich Ihnen schon vorgestellt. In Niedersachsen gibt es noch ein Ersatzfach, das heißt Werte und Normen. Und mittlerweile ganz beliebt und auch wirklich toll ist der konfessionell kooperative Religionsunterricht, der auch in NRW jetzt stattfindet, auf Antrag, Genehmigung der Schulbehörde eines gemeinsamen Religionsunterrichtes. Wenn halt bestimmte curriculare, pädagogische und damit zusammenhängende schulorganisatorische Bedingungen vorliegen, das bedeutet, dass man zum Beispiel als Fachschaft einen Antrag stellen muss. Konfessionell kooperativ bedeutet, dass eine Religionslehrkraft, eine katholische und eine evangelische zusammenarbeiten, entweder gemeinsam oder epochal, 3 Monate die Lehrerin, 3 Monate die Lehrerin oder der Lehrer. Da kann ich jetzt nicht weiter an dieser Stelle drauf eingehen. Ich möchte Ihnen an einigen Fallbeispielen noch so ein paar Tricks und auch Fallstricke verdeutlichen. Zum Beispiel der 15-jährige Markus. Ich möchte Sie bitten, dass Sie sich einmal durchlesen und selber überlegen und dann erst weiterhören, was die Lösung wäre. Und da können Sie gerne stoppen. Dann mache ich jetzt einmal weiter mit der Lösung. Es geht natürlich nicht, dass der Schulleiter sagt, dass er sich dort einfach nicht abmelden darf, denn der Schulleiter muss dafür sorgen, dass es auch ein Ersatzfach gibt. Das ist auch wirklich, er darf sich natürlich ganz alleine, wenn er möchte, vom Religionsunterricht ohne Angabe der Gründe abmelden, der 15-jährige Markus. Aber es muss ihm auch ein Ersatzfach gestellt werden. Die Nina, hat eine 5 erhalten, bitte auch leise durchlesen, selber überlegen, eben kurz die Aufnahme stoppen. Und da gilt als Lösung. Nina kann sich zwar bei der Schulleitung beschweren, aber schulorganisatorisch hat sie das Fach nun einmal gewählt und sie muss das Fach jetzt auch im Prinzip einmal auf dem Zeugnis akzeptieren. Wenn sie aber auch Angst hat, weiterhin vor schlechten Noten, Religionsunterricht, dann kann sie, das muss sie nicht auf Artikel 4 Religionsfreiheit sich beziehen, sondern sie kann das Fach auch abwählen. Letztendlich sollte sie aber immer mit der Lehrkraft reden, überlegen, welche Noten, wie man eine Note verbessern kann. Das gilt ja für jedes Fach. Genau, die Familie Hansen, bitte auch da selbstständig einmal überlegen. Und die Lösung wäre, natürlich könnte die Familie Hansen sich darauf berufen, aber es wird in Düsseldorf keine Chance haben, da Düsseldorf nicht mehr zu Bremen gehört. Der nächste Fall, Thomas. Er könnte, das wäre die Lösung, Thomas könnte sich tatsächlich per Anwalt gegen die Note stellen, denn es geht immer in dem Fach Religionsunterricht um also die Lehrperson, die ist in dem Fall dann ja nicht evangelisch, so wie der Schüler. Und tatsächlich könnte er, wenn es nicht vorher von den Lehrern, Eltern, Kirche und so weiter geregelt worden wäre, mittels eines Vertrags zum Beispiel mit der Kirche, dass das so im Moment so möglich ist, kann er sagen, die Note soll nicht gewertet werden. Ist ganz, ganz spannend, denn das ist in der Grauzone oft gang und gäbe. Nächster Fall. Bitte leise durchlesen, selber einmal überlegen. Da wäre die Lösung, da haben wir ja auch schon einmal drüber gesprochen. Der Musiklehrer, der nicht die Vocatio hat oder im katholischen Religionsunterricht die Missio Canonica, darf nicht den Religionsunterricht erteilen. Wird in der Praxis leider auch oft so gehandhabt, aber er dürfte es nicht, da es ja ordentlich Unterrichtsfach ist. Wenigstens ist die Schulleitung aber bemüht, das kann man eher nachsehen, dass der Religionsunterricht erteilt werden soll, was ja auch schon erstmal toll ist. Nächster Fall, die Kürzung auf eine Stunde. Bitte auch selber überlegen. Sie sind die Experten mittlerweile, die Rechtsexperten. Und die Lösung wäre wiederum, darf natürlich nicht gekürzt werden, auch wenn Mathematik und Englischunterricht vielleicht manchem wichtiger erscheinen, aber auch Religionsunterricht ist versetzungsrelevant. Im Zeichen von Corona merken Sie, dass dies auch natürlich gerade alles außer Kraft gesetzt wird. Nächster Fall. Und die Lösung wäre, das ist ganz spannend, das geht nämlich in dem katholischen Religionsunterricht nicht einfach so, dass man dort Schülerinnen und Schüler aus einer anderen Lerngruppe, insbesondere von einer anderen Konfession, mit hinzunimmt, auch Konfessionslose nicht. Denn im katholischen Religionsunterricht gilt die sogenannte Trias, katholischer Lehrer, katholische Schüler, katholische Inhalte. Wohingegen beim Religionsunterricht der evangelischen gilt es, evangelischer Lehrer, evangelische Inhalte, aber Schülerinnen und Schüler können konfessionell heterogen sein, das ist die sogenannte Bias. Und daher würde es auch schon nicht gehen, weil die evangelischen Schülerinnen und Schüler dann ja zum Beispiel zu den katholischen müssten. Umgekehrt wäre es aber durchaus möglich, dass mal Katholische besuchen könnten, aber letztendlich sollen die nicht umgelenkt werden, sondern Artikel 7 Absatz 3 gilt ja immer, man soll als Schüler einer eigenen Konfession unterrichtet werden. Spannend ist dann auch der Fall, die Religionslehrerin sagt, dass sie den Heiligen Geist nicht so wichtig findet und die Eltern beantragen beim Schulamt. Einmal selber überlegen. Die Lösung wäre, dass die Eltern beim Schulamt gar nichts zu suchen haben, denn das Schulamt wird sich darüber ja, eher mokieren oder lustig machen. Was haben die mit dem Heiligen Geist zu tun? Aber wenn die Eltern sich jetzt wirklich beschweren im Ernst und sagen, die Religionslehrerin ist nicht so voller Glauben, wie sie es sich vielleicht wünschen, wäre es erstmal der Weg, selber mit der Religionslehrerin oder der Schulleitung zu sprechen. Und ich denke, in einem Gespräch kann die Lehrerin vielleicht auch erklären, woran es liegt, dass sie so etwas sagt. Denn sie muss tatsächlich das lehren, was die Kirche glaubt. Sie kann aber sagen, dass sie selber daran Zweifel hat. Aber sie muss natürlich die Inhalte so vermitteln. Aber wenn Sie dazu Fragen haben oder das auch aus der Praxis anders kennen, wäre ich sehr gespannt auf Ihre Erfahrungen. Die letzten beiden Fälle. Die Lösung von der Religionslehrerin, die aus finanziellen Gründen aus der Kirche austritt. Ja, ist leider so, dass sie nicht weiterhin Religionsunterricht erteilen darf. Mit dem Austritt aus der Kirche erlischt ihre Vocatio. Sie darf nicht weiter Religionsunterricht erteilen. Allerdings dürfen ihr keine beamtenrechtlichen Nachteile erfolgen oder passieren, denn sie müsste dann halt in ihren anderen Fächern oder Fach eingesetzt werden. Der letzte Fall ist von meiner Schule, genau gerade, also es war Ruhrgebiet, aber in Aalen ist es auch gerade eingetreten. Da ist die Lösung. Wir haben auch 81%, meine ich im Moment, muslimische Schülerinnen und Schüler, und die Eltern haben nun einen Antrag gestellt. Und den Antrag muss die Schulleitung ernst nehmen und der Antrag muss gestellt werden. Das Problem ist aber, dass es noch nicht genügend Religionslehrerinnen und Lehrer gibt. Bisher gibt es ja als Ausbildungsstätten Münster und Osnabrück. Aber tatsächlich, wenn es die Eltern möchten, darf auch islamischer Religionsunterricht erteilt werden. Und die Schulleitung muss vorweisen können, dass sie sich zumindest für die Einrichtung bemüht. Okay, das war jetzt heute sehr viel. Ich habe das auch sehr schnell gemacht und gesprochen. Okay, ich hoffe, das konnten Sie aber gut verstehen. Sie dürfen heute bei Ihrer Aufgabe kreativ werden und erstellen statt eines Eintrags in das Lerntagebuch eine sogenannte Sketchnote zu einer Rechtsfrage Ihrer Wahl. Bitte lesen Sie dazu die Fälle 1 bis 27 durch und suchen Sie sich einen für Sie spannenden Fall heraus. Erstellen Sie dazu bitte eine Sketchnote. Es gibt zwei Hilfevideos, die ich Ihnen eingestellt habe. Und laden Sie Ihre möglichst einseitige Datei im Moodle unter der Sitzung vom 11.05. hoch oder schicken Sie mir diese zu. Ja, ich freue mich sehr auf Ihre Beiträge. Ich bin total gespannt. Und zum Abschluss mein eigener Beitrag zu Fall 3. Der Schüler ist traurig. Also Sie merken, dass Kunst jetzt nicht so wichtig ist, sondern es geht um visuelle Unterstützung. Ja, der Schüler ist traurig, weil er im Fach Religionsunterricht, dafür steht das Kreuz, eine 5 bekommen hat. Er denkt sich, ich gehe zur Schulleitung und beschwere mich und sage, ich möchte gerne aufgrund von Artikel 4 Glaubensfreiheit und Abmeldung vom Religionsunterricht und ich darf nicht gezwungen werden, möchte er gerne die 5 nicht mehr auf seinem Zeugnis stehen haben und so weiter. Die Schulleitung sagt aber, du hast aber jetzt schon so lange daran teilgenommen und die Schulorganisation zählt in dem Moment. Ja, auf dem Zeugnis steht dann doch leider die 5 und zählt zur Versetzung dazu. Aber der Schüler hat die Möglichkeit, hat eine wunderbare Idee, dann wähle ich doch einfach Religionsunterricht ab. Ja, das darf er natürlich auch. Er darf dann im nächsten Schuljahr oder im nächsten Halbjahr das Fach Religionsunterricht abwählen. Rechtlich ist das jetzt ein bisschen sehr knapp, aber natürlich religionspädagogisch wäre wünschenswert. Der Schüler würde erstmal mit dem Lehrer reden und kann fragen, was er denn besser machen kann. Okay, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Wenn Sie Fragen zur Aufgabe haben, bitte melden Sie sich. Und bitte schicken Sie die Sketchnote bis nächste Woche Samstag zu. Das wäre klasse. Also, dass wir vor der nächsten Sitzung auf jeden Fall die Sketchnotes zur Verfügung haben, damit ich die noch einbauen kann in die nächste PowerPoint. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Tschüss.